Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute zu später Stunde zwei Top-Verhandler dieser neuen Regierung begrüßen. Zunächst die ehemalige Bundestagspräsidentin, die, so heißt es, in der zuletzt entscheidenden Runde die letzten Knackpunkte dieser neuen Koalition abgeräumt hat, weil sie offenbar parteiübergreifend geschätzt wird. Doch wenn man mal nachliest, was aus den vielen großen Ankündigungen aus dem Wahlkampf geworden ist, mehr Netto vom Brutto, Generationengerechtigkeit, Mindestlohn 15 Euro, dann findet man im neuen Vertrag eher wachsweiche Formulierungen, sagte sie deshalb neulich. Viele Bürger haben das Gefühl, für mich ändert sich nichts, alles wird eher noch schlechter. Herzlich willkommen, Bärbel Baas, freue mich sehr. Apropos Generationengerechtigkeit, der stellvertretende Fraktionschef der CDU sagte dazu dieser Tage, bei den sozialen Sicherungssystemen haben wir noch eine Riesenbaustelle. Er nickt. Die Frage wäre, warum lösen wir das da nicht? Und eigentlich noch schlimmer, warum erwecken wir noch nicht mal den Eindruck, es wirklich lösen zu wollen? Und umgekehrt, warum erweckt er gerade den Eindruck, dass in seiner Partei doch nicht so ganz klar ist, wie man mit der AfD umgehen sollte? Herzlich willkommen, Jens Spahn. Freue mich sehr.
Schönen guten Abend.
In die Runde. Ja, freue mich sehr, dass das geklappt hat, wenn man so lange zusammensitzt. Sie beide, mögen Sie sich so persönlich?
Wir kennen uns ja schon lange. Wir haben lange zusammen Gesundheitspolitik gemacht. Also von daher kennen wir uns und ja, mögen.
Ja, klar.
Na, das werden wir heute mal abwarten.
Großes Wort.
Ich bin Westfale, wer mit Bas ist, Ruhrgebiet um die Ecke.
Duisburg.
Wir sind nicht so rheinländisch mit den Emotionen, aber wir schätzen uns. Wir haben wirklich auch in der letzten großen Koalition beim Thema Gesundheit, auch in der Pandemie im Übrigen, im Parlament und Regierung gut zusammengearbeitet. Und ich freue mich drauf, dass wir das jetzt wieder machen.
Okay, aber Sie mögen sich nicht. Sie duzen Sie sich?
Ja.
Okay. Söder sieht es ja
länger.
Noch, ne?
Ja.
Duzen Sie Söder auch?
Nein.
Sie ja. Ja. Sie müssen.
Familie.
Ja, genau. Sucht man sich nicht aus, ne?
Mag man aber.
Mag man aber, genau. Wenn Sie beide Minister werden würden, wüssten Sie das jetzt heute Abend schon? Ja, ne?
Nein, also ich nicht.
Nein, das wird...
Sie wissen es, ich habe es gerade gesehen. Doch, natürlich, Sie haben es auch gesehen.
Das ist nur die Frage, die uns im Zweifel beide...
Jetzt haben es alle gesehen.
Die uns beide schon seit Tagen, wenn nicht Wochen, verfolgt. Immer wer wird was, wie, warum. Und deswegen...
Frau Baas, lassen Sie ihn reden. Was wird er für Minister?
Ja, Wirtschaft wahrscheinlich.
Wirtschaft?
Nein, Friedrich Merz, Markus Söder werden das entscheiden. Es ist noch nicht entschieden. Und wenn es soweit ist, Herr Lanz, werden wir es alle drei merken.
Fraktionschef?
Wir werden es alle drei merken, wenn es soweit ist.
Was ist eigentlich das für eine Sache mit Lindemann? Lindemann ist Wirtschaft, ist jetzt frei, ne?
Das war vorher noch gar nicht, besetzt. Aber unabhängig davon, Carsten Lindemann bleibt Generalsekretär der CDU. Das ist für die Partei ein gutes, starkes Zeichen.
Ist für Sie eine gute Sache?
Es ist für die Partei und für die Gesamtausstellung eine gute Sache.
Und auch für Sie eine gute Sache.
Ich arbeite gerne.
Ist ein Konkurrent jetzt?
Nein, wir sind keine. Carsten Lindemann und ich arbeiten wirklich seit vielen Jahren gut, freundschaftlich. Wir sind Freunde gut zusammen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt ja dafür sorgen wird, dass die Partei, wissen Sie, wir haben ja während der Merkel-Jahre häufig die Debatte gehabt, findet die Partei eigentlich noch ausreichend statt? Ist sie eher ein Anhängsel des Kanzleramtes? Okay. Und Carsten Lindemann steht dafür, dass die Partei weiterhin auch eine starke Stimme haben wird in Regierungszeiten. Und das ist gut.
Hätten Sie doch auch machen können.
Er ist Generalsekretär, er bleibt Generalsekretär und das freut mich.
Im Ernst jetzt, Frau Bassi, haben Sie die Erklärung von Carsten Lindemann gehört dazu?
Ich habe es in den Medien nachgelesen,
Wollen wir uns das einmal gemeinsam anschauen und dann mal ein bisschen Küchenpsychologie.
Aber wir reden auch noch ein bisschen darüber, was die Große Koalition vorhat.
Ja, da reden wir ganz, ganz viel darüber. Gut. Aber erstmal Carsten Lindemann, bitteschön.
Hallo zusammen, herzliche Grüße aus Paderborn. Ich wollte mich mal schnell melden. Übrigens eine tolle Kulisse hier. Ich stehe ja an den Fischteichen. Also wer mal in der Nähe unterwegs ist, muss das unbedingt anschauen. Heute nur kurz ausnahmsweise etwas in eigener Sache. Ich bleibe Generalsekretär der CDU Deutschlands. Ich finde das gut, das richtig gut, weil es ist genau mein Ding. Klar, und das ist auch gut, gab es die Möglichkeit, auch einen Kabinettsposten zu übernehmen. Aber jeder, der mich kennt, weiß, es geht mir immer um die Sache. Und es muss halt auch passen, sonst macht es einfach keinen Sinn. Und deswegen, mein Bauchgefühl sagt mir, an dieser Stelle als Generalsekretär kann ich besser den Politikwechsel forcieren. Das werde ich tun. Ich hoffe, ihr findet das okay, vielleicht sogar gut. Ich würde mich freuen über Zuspruch, über Unterstützung, aber natürlich auch über Kritik. gehört dazu. In diesem Sinne, tschüss.
Frau Baas, wie lesen Sie das? Mich mal interessieren, als Profi.
Das kann ich in ihn reinschauen, aber er hat gesagt, es muss auch passen. Also insofern hat er, glaube ich, schon damit gespielt oder gerechnet, dass er Minister wird. Aber vielleicht ist nicht das richtige Ressort dabei. Ich weiß, ich habe mit ihm ja auch die Themen verhandelt, Gesundheit und Pflege. Also er ist ja auch ein Sozialpolitiker in dem Sinne. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht für ihn jetzt eine gute Chance ist, auch als Generalsekretär. Da kann er natürlich in allen Themen mitarbeiten, dass das für ihn eine bessere Position ist.
Ist da einer enttäuscht?
Das weiß ich nicht. Das kann ich so genau kenne ich ihn nicht.
Aber ist das nicht bitter, dass das so ein Talent, dessen einer der beliebtesten Politiker dieses Landes und der wollte das unbedingt und erkennbar für jeden, der ihn von außen so beobachtet. Ich kenne ihn ja auch nur aus Sendungen hier und aus der Distanz. Aber das ist jemand, der erkennbar etwas will, der brennt an beiden Enden lichterloh. Das muss nichts Schlechtes sein in der Politik, dass jemand wirklich einen Politikwechsel will. Und dann enttäuscht man den so, weil Merz offenbar schlecht verhandelt hat. Das Ministerium, das er wollte, geht an die SPD. War das ein Fehler?
Die Gesamtverteilung der Ministerien, die ist jetzt miteinander vereinbart worden, die ist entschieden worden. Das ist immer auch ein Austarieren unterschiedlicher Interessen. Unterm Strich, finde ich, ist das gut gelungen.
Finden Sie wirklich?
Heißt aber eben, ja klar.
Sie finden 7 Ministerien für die SPD, finden Sie gut?
Wir haben als Union, ich sehe die Union immer gesamt, außen und innen, innere und äußere Sicherheit. Wir haben das Thema Forschung, Innovation, Bildung, gesellschaftliche Themen, Wirtschaft. Wie kriegen wir den Laden wirtschaftlich wieder flott? Das passt schon gut. Daraus werden wir jetzt eine gute Aufstellung machen. Übrigens halte ich auch wenig davon, jetzt immer zu gucken, wer hat was. Also wir schaffen entweder das gemeinsam, Union und SPD, nein, das ist schon wichtig, weil alle fragen mich jetzt immer, wo habt ihr euch durchgesetzt? Diese große Koalition muss liefern, sonst gibt es in 4 Jahren ein ganz böses Erwachen. Wir haben jetzt schon einen massiven Vertrauensverlust, den sehen wir ja im Bundestag, dieser große Block der extremen Rechten. Mhm. Das beschäftigt mich Tag und Nacht, wie wir die wieder kleiner kriegen. Und das geht nur mit Vertrauen, gutem Regieren. Und deswegen halte ich wenig davon, jetzt immer diese Betrachtung zu machen, wer hat was, wie, woraus geholt, sich durchgesetzt. Wir müssen gemeinsam und wollen auch gemeinsam gut regieren.
Dieser große Block, wenn Sie sagen, das beschäftigt mich Tag und Nacht, wie wollen wir die kleiner kriegen? Wie wollen Sie das machen?
Gut regieren, liefern, illegale Migration weitestgehend beenden, dem Land wieder Wachstum geben, Jobs sichern, für innere Sicherheit sorgen, jeden Tag in den letzten Tagen mindestens eine Messerattacke irgendwo in Deutschland. Das beschäftigt viele nachvollziehbarerweise. Und da müssen wir im Alltag spürbar einen Unterschied machen. Wissen Sie, es helfen, Fernsehsendungen helfen dann nicht mehr, Koalitionsverträge helfen dann nicht, reden, schreiben hilft nicht. Das Einzige, was hilft, ist tun, umsetzen, so dass es im Alltag spürbar wird. Kriegen wir damit jeden zurück? Nein. Ja. Aber ich glaube schon, dass ein Großteil der AfD-Wähler am 23. Februar schon auch schaut, macht sich jetzt was bemerkbar im Alltag, kann ich wieder Vertrauen fassen in die beiden Volksparteien.
Aber was passiert da gerade, Frau Baas? Jens Spahn, ist auch viel darüber berichtet worden, hat sozusagen eingefordert, im Grunde die AfD im Parlament wie eine normale Partei zu behandeln.
Das habe ich nicht gesagt.
Sie haben gesagt, da geht es um die richtige Mischung im Umgang mit der AfD in den parlamentarischen Abläufen.
Wichtiger Unterschied.
Also Sie haben sozusagen gesagt, Bundestagsvizepräsident, gar nicht so entscheidend. Aber die Frage, wie binden wir sie ein in die parlamentarischen Abläufe? Also wer stellt den Chef in dem einen oder anderen Ausschuss und so weiter? Da haben Sie im Grunde gesagt, lass uns die so behandeln wie alle anderen auch. Richtig?
Also ich habe gesagt, lass die Regeln, die gelten. Es gibt Spielregeln im Deutschen Bundestag. Die Frage ist, ändern wir die Regeln oder zwingen wir alle, nach den Regeln zu spielen? Und ich bin eher für Letzteres, dass wir die Regeln gelten lassen und jeder muss sich an diese Regeln halten. Das heißt übrigens auch, wenn ich einen Kandidat etwa für einen Vizepräsidenten aufstelle, dann muss der die Mehrheit der Abgeordneten in geheimer Wahl hinter sich bringen. Das ist die Regel, die ist auch richtig. Ich muss ja das Parlament vertreten können, dafür sollte ich schon die Mehrheit hinter mir haben. Aber wir sollten eben die Regeln gelten lassen. Und dann zwingt man sie auch nach den Regeln zu spielen, was sehr oft diskutiert wird. ist halt die Regeln zu ändern. Ja, das finde ich nicht klug.
Aber konkret jetzt, wenn es dann um sensible Dinge zum Beispiel geht.
Aber fangen wir doch mal ganz banal an. Ja. Ich meine, Bärbel Baas hat doch wahrscheinlich als Parlamentspräsidentin auch im, du hast doch auch im Ältestenrat die da sitzen gehabt, die Vertreterinnen und Vertreter der AfD. Also musste man ja irgendwie natürlich miteinander umgehen. Parlamentarische Fragerechte. Natürlich hat eine Oppositionspartei besondere Fragerechte an die Bundesregierung. Das sollten wir auch genau so weiter handhaben, aus meiner Sicht. Wenn es Reisen gibt von Parlamentariergruppen, werden die aufgeteilt nach der Größe der Fraktionen. Das haben wir bisher so gehandhabt. Das sollten wir auch. Eigentlich war das, was ich gesagt habe, das war ja, ich bin ja gefragt worden in einem Gespräch. Mhm. Und eigentlich war das für mich eher beschreibend, dass ich sage, lasst uns das nach den Spielregeln, wie sie sind, machen. Und gleichzeitig hart in der Sache und in der Auseinandersetzung. Wissen Sie, Herr Lanz, ich erlebe auch ganz persönlich, nicht nur in den Pandemiejahren, bis heute, Hass und Hetze, teilweise schwulenfeindliche Sprüche, wenn ich da vorbeigehe an den Reihen der AfD-Abgeordneten. Mhm. Also mir muss echt keiner erzählen, was für Typen in deren Reihen sitzen. Das weiß ich. Das weiß ich. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit so um, dass wir zum einen Vertrauen zurückgewinnen durch gute Politik und gleichzeitig ihnen nicht immer die Chance geben, Märtyrer diese zu sein. Opferrolle. Wir wollen keine Opferrolle, sondern eher eine Bringpflicht, nämlich eben nach den Regeln zu spielen.
Frau Baas, wie haben Sie das gelesen? Ich merke das mit, da gibt es Diskussionen. Und Sie haben es ja selber auch neulich so gesagt. Sie sagten, ich glaube Friedrich Merz, wenn er sagt, mit denen mache ich es nicht gemeinsam. Aber ich bin mir nicht bei allen in der CDU mittlerweile noch sicher, dass Sie das so sehen. Meinten Sie damit auch Jens Spahn?
Ja, weil ich die Äußerung von Jens Spahn so verstanden habe, dass er sie normalisieren will. Und davor kann ich nur warnen. Also ich erlebe diese Fraktion jetzt seit 2017, seit sie im Deutschen Bundestag sind. Mhm. Und sie hat sich radikalisiert. Radikalisiert meine ich in der Sprache, wie sie die Institutionen auch missbraucht und für ihre Zwecke. Und deshalb warne ich davor, sie in Funktionen zu nehmen, wo sie die Institution Deutscher Bundestag repräsentiert. Also zum Beispiel Ausschussvorsitzende oder Vizepräsidenten. Mhm. Das ist eine Funktion, wo ich das Parlament nach außen vertrete. Und da kann ich nur vorwarnen, dass sie ansonsten die Spielregeln, die wir im Bundestag haben, heißt Geschäftsordnung. Und natürlich werden sie da genauso behandelt wie jeder andere Abgeordnete auch. Das ist auch völlig, die haben ihre Rechte nach der Geschäftsordnung. Aber die spannende Frage ist, will ich, dass diese Partei Repräsentanten für eine Institution hat, die sie von innen heraus ja bekämpft jeden Tag? Und auch von außen. Und ich habe 3,5 Jahre als Präsidentin damit zu tun gehabt, auch die Sicherheit im Hause für alle aufrechtzuerhalten. Wir haben Verdacht gehabt auf Spionage mit Russland und so weiter. Und deswegen, ich kann wirklich nur davor warnen, weil sie werden diese Funktion ja auch nicht so benutzen, wie wir es vielleicht kennen als Demokraten.
Machen Sie es mal konkret, worüber, damit die Leute das verstehen. Worüber reden wir da konkret? Was könnte passieren? Was ist ein Szenario?
Also wir haben zum Beispiel sogenannte Geheimschutzgremien. Wenn dort Abgeordnete, ich will jetzt keine Namen nennen, aber gesessen hätten in diesen Geheimschutzgremien, wo sie ja wirklich sensible Daten, was die äußere Sicherheit angeht, aber auch die innere Sicherheit betrachtet werden. Und es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sag mal landesweit auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist ein Sicherheitsrisiko einfach, diese Vertreter dann in diesen Ausschüssen sitzen zu haben. Und Ausschussvorsitzende vertreten den Deutschen Bundestag nach außen. Und ich mache das Beispiel Thüringen, wo ein Alterspräsident schon seine Rede missbraucht hat. In dieser Funktion, es war nur ein Alterspräsident, der die Sitzung leiten und eröffnen sollte. Und das sind Beispiele, wo man einfach sieht, dass diese Funktionen ja nicht benutzt werden, wie wir Demokraten oder Demokratinnen diese Funktionen nach außen neutral vertreten. Das wird nicht so sein. Das ist zumindest meine Befürchtung. Und so habe ich zumindest in vielen Jahren jetzt diese Fraktion kennengelernt. Und wenn ich mir einzelne Abgeordnete anschaue, wo sie herkommen, wie sie reden auf ihren Parteitagen, wie sie bei anderen Veranstaltungen reden, wenn ich die Recherchen von Journalisten und Journalistinnen nehme, die auch immer wieder davor warnen, weil die Netzwerke auch in Europa ziemlich breit werden, was sie rechtsextrem angeht, dann müssen wir einfach verdammt aufpassen, dass wir unser Haus sowohl von innen als auch von außen schützen.
Haben Sie die Bedenken nicht, Herr Spahn?
Doch, und deswegen finde ich auch gut, das ist ja gut, dass man so darüber reden kann. Was ich ja nur erlebe seit ein paar Tagen, ist diese maximale Empörung. Mir werden Worte in den Mund gelegt, das Wort normal, Normalisierung habe ich gar nicht. Ja, das Wort normal, Normalisierung habe ich nicht benutzt, aber ich erlebe ja, wie in Überschriften und überall dann versucht wird, da irgendwie was zu konstruieren. Und ich frage mich manchmal, ist alles so Gratismut, diese Empörungsrituale, ob sich diejenigen, so wie Bärbel und ich das tun, tatsächlich auch Gedanken machen darüber, wie wir Vertrauen wiederkriegen, wie wir vernünftig damit umgehen und wie wir sie im Zweifel eben wieder kleiner werden lassen, weil Vertrauen zurückkehrt in die politische Mitte. So, und dann kann man darüber reden, was ist der bessere Weg, auch in dem Umgang im Parlament. Ich sage ja gar nicht, dass ich das besser weiß als alle anderen, das tue ich sicher nicht. Aber die Frage ist doch manchmal, wie reden wir darüber? Und diese Empörungsschleife der letzten Tage, die es gar nicht mehr möglich macht, mal abzuwägen miteinander, was ist eigentlich besser? Sie zu zwingen, Kandidaten zu schicken, die wählbar sind. Das ist ja dann auch ein Prozess, der da stattfinden muss. Und wenn sie das nicht können, werden die nicht gewählt. So, das sind ja Wahlakte an der Stelle. Oder von vornherein zu sagen, auf gar keinen Fall, egal wen die, wen die schicken. Es gab ja während unserer letzten GroKo, da war ich Staatssekretär im Finanzministerium, im Haushaltsausschuss, einen Haushaltsausschussvorsitzenden, Peter Böhringer, den haben wir gemeinsam mitgearbeitet als Ausschussvorsitzenden. Und der hat das jedenfalls in dem Ausschuss, mir sind keine größeren Beschwerden bekannt, okay gemacht. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn Peter Böhringer noch mal wieder vorgeschlagen wird? Wie gehen wir damit um? So, darüber, finde ich, muss man doch reden können, ohne in diesen Empörungsschleifen zu sein und dann miteinander überlegen können, was macht Sinn. Ich bin übrigens sehr dafür, es wurde ja erarbeitet, die Geschäftsordnung zu ändern, dass man Ausschussvorsitzende auch wieder abwählen kann. Mhm. Es wurde ja ein Ausschussvorsitzender, Stefan Brandner, der sich unsäglich verhält bis heute.
Wir zeigen das gleich mal. Das ist der mit den meisten Ordnungsrufen
auch. Aber
wieso,
auch
ne?
Ja, glaube, und der wurde
schon in der Spitzen.
Und ich glaube,
Frau von Storch ist Spitzenreiterin.
Und der wurde
ich habe das anders gelesen, aber es ist auf jeden Fall Spitzenfeld, auf jeden Fall.
Ja, im Negativen. Er wurde abgewählt im Rechtsausschuss aus gutem Grund. Und das ging dann bis zum Verfassungsgericht, weil unklar war, kann man das eigentlich einen Ausschussvorsitzenden abwählen? Und deswegen finde ich es richtig, gemeinsam erarbeitet, dass wir die Geschäftsordnung ändern, dass man Ausschussvorsitzende ja auch wieder abwählen kann, wenn sie sich nicht gut verhalten.
Aber das ist jetzt ein total interessanter Punkt. Und jetzt verstehe ich auch Tino Chrupalla. Der hat heute gesagt, ich denke, Herr Spahn steht eher für die neue CDU. Die nehmen sich das sofort. Herr Merz und Herr Kiesewetter für die alte CDU, für die Brandmauer. Sie stehen für die neue CDU.
Das ist doch Quatsch.
Ohne Brandmauer. Das sind nicht meine Worte. Ich lese gerade ein Zitat von Tino Chrupalla
vor. Und der erzählt öfter Quatsch. Und jetzt fallen wir ja nicht gemeinsam auf seine Rhetorik an der Stelle rein.
Aber sagen Sie mal das.
Also CDU und CSU brauchen jetzt wirklich, wir sind klipp und klar in der Frage der Zusammenarbeit, klarer als manche andere. Wir sind das letzte Bollwerk. Ich meine, die AfD sagt ganz klar, sie will die CDU vernichten. Das ist die Wortwahl dort. Weil sie genau wissen, dass wir diejenigen sind, in vielen Bundesländern auch, etwa in Sachsen und in Thüringen bei den letzten Wahlen ja deutlich geworden, die das Bollwerk sind, die die demokratische Mitte vereinen. Und das ist ja unser Ziel, gemeinsam wieder stärker zu werden, auch durch eine Regierung, die Vertrauen zurückbringt in der demokratischen Mitte. Ja. Und was der Chrupalla da versucht, ist doch nur den Spaltpilz in die Union zu tragen. Das machen wir aber nicht mit.
Sie haben ihm das Angebot ja gemacht. Sie haben ihm das Angebot gemacht?
Nee, Herr Lenz.
Doch. Das sieht Frau Baas auch so. Doch.
Ach, das ist doch wirklich...
Sie haben ihm das Angebot, die Vorlage für diesen Satz haben Sie ihm geliefert.
Ich habe überhaupt niemandem irgendein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, lass uns darüber reden. Und jetzt sind Sie im Grunde auch schon wieder in so einem Reflex. Der macht ein Angebot.
Ich habe gerade sehr genau zugehört.
Ja, die Frage ist doch, wie gehen wir... Ich sage noch einmal, die Grundfrage ist, ändern wir die Spielregeln oder zwingen wir Sie, nach den Spielregeln mitzuspielen? Und dieses ständig die Spielregeln ändern, gibt da diese Opferrolle, die man sich dann hineinbegibt. Dann heißt es immer Kartellparteien. Die Spielregeln gelten zu lassen, heißt aber am Ende eben auch, man muss sich dieser Wahl stellen. Und wenn man keine Mehrheit hat in einer Wahl, etwa beim Vizepräsidenten, dann hat man diese Mehrheit nicht. Das sind die Spielregeln. Anders wäre es zu sagen, sie dürfen auf gar keinen Fall einen Vizepräsidenten stellen. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
Ist ein paar Minuten jetzt schon her. Da haben Sie was wirklich Bemerkenswertes gesagt. Sie sagten, Sie haben auf Böhringer verwiesen. Welchen Ausschuss hat der nochmal?
Haushaltsausschuss.
Haushalt, so. Genau. Und Sie sagten, da gab es nichts zu beanstanden. Und dann sagten Sie ein paar Sekunden weiter, das heißt, wir müssen Sie dazu zwingen, ein Angebot von quasi vernünftigen Leuten zu machen.
Ich meine, Matthias Miersch hat heute auch gesagt, der Generalsekretär der SPD, und das finde ich sehr richtig, man muss jedes Mal sorgfältig abwägen, wie man damit umgeht.
Genau. Ja. Aber daraus folgt ja, dass sie im Grunde sagen, okay, wenn die dann irgendwann das Angebot an vernünftigen Leuten haben, kann man dann mit denen zusammenarbeiten oder bleibt man prinzipiell dabei?
Ich frage Sie das. Ja, Herr Lanz, Sie fragen mich und ich antworte jetzt. Und Sie bringen alles durcheinander.
Ich bringe nicht
das eine ist die Frage. Das eine ist die Geschäftsordnung, die Fragen der Geschäftsordnung ist auch keine Zusammenarbeit.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Eine Partei, die pro Putin ist, die Extremisten in ihren Führungsrängen hat, die Demokratie verächtlich macht, die das System ändern will, die solche Typen,
und
meistens Männer, in ihren
Reihen hat. Die hat jetzt diese Leute nicht mehr, Herr Spahn, darauf wollte ich hinaus. Die bietet jetzt vernünftige Leute an. Die bietet jetzt Leute an, die wählbar sind, auch für einen Ausschuss beispielsweise. Die bietet Leute an, wo man nicht mehr sagt, um Gottes Willen, das sind ja nur so Hasardeure, so politische, sondern das sind sozusagen normale, vernünftige.
Das wäre ja eine völlig andere Partei als das, was sie heute ist. Ich meine,
das ist richtig.
Jemand wie Markus Helfferich, der sich das freundliche
Matthias.
Gesicht... Matthias, meinte ich auch Matthias. Mhm. Der sich das freundliche Gesicht der NS nennt. Der war mal ausgeschlossen aus der Fraktion. Jetzt sitzt er da und ist wieder Mitglied der Fraktion. Da gibt's Höcke, da gibt's viele andere. Insofern, diese Partei geht ja eher den Weg in mehr Extremismus.
Nochmal.
Und immer weiter weg. Das ist ja eine Partei, über die Sie da reden, die sehe ich nicht, dass es die in absehbarer Zeit gibt. Insofern stellt sich die Frage gar nicht.
Darf ich Ihnen kurz noch sagen, woher mein Misstrauen kommt? Mein Misstrauen, ich kann das begründen. Das Misstrauen kommt daher, dass man das Gefühl hat, sie umschleichen, so hat es neulich jemand ausgedrückt, diesen neuen Zeitgeist, der die neue Mitte deutlich weiter rechts verortet. Das ist das, was wir im Grunde auf der ganzen Welt mittlerweile sehen. Und dazu gehört auch genau das, immer wieder mal so in homöopathischen Dosen was zu setzen. Ja-Aber-Rhetorik. Zu sagen, Trump ist eigentlich gar nicht gegen Migration. Eigentlich findet er Migration super, muss nur legale Migration sein. J.D. Vance ist jemand, der will eigentlich jetzt gar nicht Europa und Amerika auseinanderbringen, sondern eigentlich haben wir doch ganz viele Gemeinsamkeiten nach wie vor. Wenn man sieht, die Fotos von Ihnen mit Peter Thiel und mit anderen.
Das ist mindestens 10 Jahre alt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe davon gelesen. Sie haben offensichtlich denselben Artikel gelesen wie ich, da Sie den ja breit zitieren hier gerade. Ich finde mich darin jedenfalls nicht beschrieben. Aber ich weiß auch nicht, welche Fotos sich da irgendjemand... Wissen Sie, ich verstehe manchmal manche Debatten in Deutschland nicht. Wir haben eine Bevölkerung, Wählerinnen und Wähler. Die haben uns einen ziemlichen Auftrag gegeben.
Ja.
Die haben gesagt, wir sind sehr unzufrieden, was das Thema illegale Migration, Überforderung der Kommunen angeht. Wir sind sehr unzufrieden, dass wir im dritten Jahr der Rezession, des Schrumpfens sind, dass Industriejobs in Deutschland verloren gehen. Wir sind unzufrieden mit der Lage der inneren Sicherheit im Land. Mhm. Wir haben massiv Vertrauen verloren, übrigens auch in die Medien, in viele der Repräsentanten dieser Demokratie. Und jetzt ist die Frage, was folgern wir daraus? Und meine Empfehlung ist, Probleme lösen, hart arbeiten und nicht irgendwie diese Debatten links und rechts zu versuchen zu vermeiden. Wir müssen in der Sache Probleme lösen. Das ist der Kern der Aufgabe, vor dem wir stehen.
Okay.
Und dieses Land ist offensichtlich jedenfalls kein linkes. Also weil Sie sagten, was heißt denn überhaupt wieder Zeitgeist? Dieses Land möchte...
Was heißt überhaupt wieder Zeitgeist?
Dieses Land ist in Mehrheit eines, das eine andere Politik will, als das, was die Ampel geliefert hat. Das, was die Ampel geliefert hat, diese linke Politik, wurde abgewählt. Mhm. Offenkundig. Und jetzt werden wir eine Politik der Mitte großkoalitionär dagegen setzen und Vertrauen zurückgewinnen.
Frau Baas, verstehen Sie meine Skepsis und meine Fragen dazu?
Ich verstehe die. Ich meine, deswegen ist die Debatte ja auch im Moment so, weil man die Sorge hat, dass man wirklich versucht, diese Partei zu normalisieren. Das ist ein Ausdruck, den benutze ich jetzt, aber der Eindruck ist halt entstanden. Und das Problem ist, auch wie wir über die Themen der AfD sprechen, weil wir dann, das ist der Zeitgeist, weil wir glauben, wir setzen noch einen drauf. Also das Thema Migration zum Beispiel, das müssen wir sicherlich ein Stück weit auch ordnen und die Zahlen auch für die Kommunen ein bisschen runterbringen. Aber die Frage ist, wie rede ich denn darüber? Ich könnte auch zum Beispiel alle Ausländer aus diesem Land verweisen. Dann wird es der AfD immer noch nicht genug sein. Also wir gehen auch immer wieder in einen Wettbewerb der Themen mit der AfD zusammen. Mhm. Und das ist ein großer Fehler, weil wir auch rhetorisch oft die Themen so annehmen, wie die AfD sie setzt. Und insofern gebe ich Jens Spahn recht, dass wir sagen, wir müssen uns mal darauf konzentrieren, wo die Menschen auch uns demokratische Parteien nicht mehr wählen wollen, weil wir die Probleme nicht lösen. Und trotzdem versuchen wir sie sprachlich, und deswegen sage ich auch immer, passt auf eure Sprache auf, noch eins draufzusetzen. Und da können wir mit der AfD nicht in die Konkurrenz gehen, weil sie immer polemisch ist, immer polarisiert.
Weil Sie das gerade sagen.
Und mit Fake News auch arbeitet.
Weil Sie das gerade sagen, ich wollte das jetzt gar nicht abrufen, aber wir haben das vorliegen. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen aus der Regie, damit nochmal klar ist. Und Jens Spahn hat ja recht, wenn er sagt, da haben wir einen neuen Sound im Parlament. Das ist eine neue Tonlage. Sie müssen die dann zur Ordnung rufen. Was da teilweise vom Stapel gelassen wird, mit einer Hutzpe und einer Selbstverständlichkeit, das kann einem nicht egal sein. Und deswegen frage ich danach. Wir hören mal kurz rein.
Neuwahlen verbessern also gar nichts. Dann aber ist Lügenkanzler Scholz weniger schädlich für Deutschland als Kriegskanzler Merz.
Herr Seitz, für die Beschimpfung Lügenkanzler Scholz bekommen Sie auch einen Ordnungsruf.
Der bekanntermaßen, Entschuldigung, strunzdumme Haldenwang hat das auch noch öffentlich zugegeben.
Frau von Storch, da Sie es scheinbar immer noch nicht gelernt haben, dass wir persönliche Beleidigungen nicht akzeptieren. Sie haben Herrn Haldenwang als strunzdumm bezeichnet. Dafür haben Sie einen Ordnungsruf verdient.
An die Fake News, wo Kister hier. Lieben Sie doch, wen Sie wollen, unter Erwachsenen und einvernehmlich, aber lassen Sie Ihre dreckigen Pissgriffel von unseren Kindern. Vielen Dank.
Ja, und Sie, Frau Höchst, bekommen für den Einstieg Ihrer Rede, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, einen Ordnungsruf von mir.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen heute eine sehr weitreichende...
Herr Brandner, Entschuldigung, dafür kriegen Sie jetzt einen Ordnungsruf. Die Sitzung ist noch nicht unterbrochen. Noch sitze ich hier und noch bin ich streng.
Aber das ist der Ton, ne? der Ihnen ja offensichtlich allen auch irgendwie ein bisschen Angst macht. Thema Probleme. Koalitionsvertrag, wir müssen viele Dinge lösen. Man liest diesen Koalitionsvertrag und denkt, okay, ja, was denn nun zum Thema Probleme lösen? Sie sagten gerade, das ist das Rezept gegen die AfD. Einkommenssteuer, wird die jetzt gesenkt oder nicht? Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Die Reihenfolge ist klar beschrieben im Koalitionsvertrag. Sie zeigen es gerade, zur Mitte der Legislatur senken. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir vorher miteinander Wachstum geschaffen haben.
Was sind denn kleine und mittlere Einkommen? Was sind denn kleine und mittlere Einkommen?
Das kann man jetzt in der Definition lange 40, 50, 60.000 Euro. Bis dahin würde ich sagen, gehen die mittleren Einkommen. Das ist für viele Facharbeiter, brutto, wir reden ja über brutto, ne? Für viele das Einkommen. Die Reihenfolge ist wichtig, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Ein Investitionsbooster noch dieses Jahr, 30%, 3 Jahre in Folge Abschreibung.
Investitionsbooster übrigens an Bord von Robert Habeck.
Das ändert ja nichts daran.
Das ist interessant.
Herr Lanz, freuen Sie sich darüber? Jedenfalls.
Nein, ich finde es interessant. Ich finde es bemerkenswert, dass man die Rhetorik des schlechtesten Wirtschaftsministers aller Zeiten übernimmt. Aber macht ja nichts.
Entscheidend ist aber, es zu machen. Ja, Rhetorik, ja. Rhetorik ist lange vorbei. Machen. 30% Abschreibung für Investitionen in Deutschland die ersten 3 Jahre. Strukturell ist vereinbart miteinander im selben Gesetz die Unternehmenssteuern senken ab 2028, sodass sozusagen aus dem Booster dann eine dauerhafte Standortqualität wird, die Energiepreise dieses Jahr noch runterzubringen und Bürokratie abzubauen. Und dann entsteht Wachstum. Und mit dem Wachstum entsteht Spielraum, um die Einkommensteuer zu senken. So haben wir es miteinander vereinbart. So wollen wir es machen.
So, Saskia Esken sagt, das ist eine klare Verabredung. Friedrich Merz sagt, ist noch nicht fix.
Ja, man kann sagen, wenn man den einen Satz sieht, den entscheidenden, es steht alles unter Finanzierungsvorbehalt,
ja,
könnte man sagen,
nichts ist fix. Ja, den wollte ich jetzt nicht zitieren, um mich noch mehr Unmut auf mich zu ziehen.
Ja, nicht zitieren, weil das müssen die Menschen ja auch wissen. Das ist ja die Wahrheit, dass wir immer noch ein strukturelles Defizit haben. Wir haben uns natürlich ein großes Sondervermögen geschafft für notwendige Investitionen, damit in der Tat die Menschen in den Kommunen merken, es tut sich was. Die Brücken werden saniert, die Straßen werden gemacht, die Schulen. Das ist wichtig. Und natürlich braucht es, wenn man sieht, die Einkommensschere geht immer weiter auseinander, dass man sagt, wir wollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Das muss uns gelingen in dieser Legislatur. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir nur für die Unternehmen etwas tun, sondern es auch die Menschen im Lande brauchen diese Entlastung.
Also sie werden,
die müssen,
die senken.
Wir müssen
sie
uns
wollen
das
nicht,
erarbeiten.
Sie werden.
Ja, ich wenn es nach mir geht, werden wir das tun. Wir müssen uns diesen Spielraum aber erarbeiten finanziell.
Wenn es nach Jens Spahn geht, nur wenn das Wachstum vernünftig anspringt.
Nein, Bärbel hat doch gerade gesagt, wir müssen uns den Spielraum wissen Sie, Herr Lanz, wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten Monaten diesem Land wieder Wachstum zu bringen, Jobs, Zuversicht. Ja? Dann haben wir nichts gekonnt. Also die erste und wichtigste Aufgabe ist gerade in einem Land, das im dritten Jahr in Rezession, im Schrumpfen ist, Wachstum zu bringen. Und mit dem Wachstum entstehen die Spielräume.
Deswegen in dem Zusammenhang die Frage, wird es eine Vermögensteuer geben?
Nein.
Tut mir leid, er war schneller. Der Buzzer hat er gewonnen. Sind Sie sich da auch so sicher?
Ich bin mir nicht sicher. Und Friedrich Merz hat, glaube ich, im letzten Interview...
Da war er sich auch nicht mehr so...
Er hat nicht Vermögensteuer gesagt, aber die Frage ist... wir wissen noch nicht, was in den nächsten 4 Jahren, wenn wir regieren, auf uns zukommen wird. Auch international. Wir wissen noch nicht, was es bedeutet, die Zollpolitik von Trump, was noch kommt. Das heißt, wir werden auch drüber nachdenken müssen, wie wir Spitzen oder hohe Einkommen im Zweifel mit heranziehen müssen. Ich kann das doch heute noch nicht ausschließen. Und soweit ich Friedrich Merz verstanden habe, in seinem letzten Interview hat er auch gesagt, er kann es nicht ausschließen.
Also ich kann Ihnen eines klipp und klar ausschließen. In der Regierungsbeteiligung der CDU, CSU wird es keine Vermögensteuer in Deutschland geben. Heute nicht, in 2 Jahren nicht, in 20 Jahren nicht.
Keine Vermögensteuer, keine Erbschaftssteuer?
Eine Erbschaftssteuer gibt es in Deutschland bereits.
Ja, nee, aber ich meine jetzt Erhöhung, meine ich jetzt?
Nein.
Wir werden sehen.
Ich weiß halt nicht,
ob... Sind Sie sicher, dass Sie zusammen einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben?
Das kriegen wir schon hin.
Ich meine, wir haben uns ja so wirklich auf gute Dinge miteinander vereinbart. Und ich würde uns jetzt einfach mal empfehlen, gemeinsam uns auf das zu konzentrieren, was wir vereinbart haben und nicht so viel rumzuspekulieren, was ansonsten noch alles passieren könnte. Und das, was wir vereinbart haben, ist, schnell für Investitionen zu sorgen, die Energiekosten runterzubringen für Wirtschaft und Verbraucher, Bürokratie abzubauen, Bonpflicht weg, Berichtspflichten des Lieferkettengesetzes weg, das Habecksche Heizungsgesetz abschaffen. Das sind ja viele konkrete Dinge, die wir vereinbart haben, bei Migration. Übrigens, jeder Flieger aus Afghanistan ist ein stärkeres AfD-Unterstützungsprogramm, als es jeder Vorsitz in irgendeinem Ausschuss sein könnte. Also auch bei der illegalen Migration einen Unterschied zu machen, so wie wir es vereinbart haben.
Also das heißt, die Flieger, die da noch geplant sind, da warten ja, glaube ich, noch 2800 Leute.
Ich weiß es nicht. Das ist
hat Deutschland gesagt, warum auch immer,
wir holen die Leute.
Das wird nicht stattfinden.
Die aktuelle Bundesregierung ist aktuell noch die Bundesregierung. Es findet statt unter Federführung des Auswärtigen Amtes.
Aber in dem Moment, wo Sie übernehmen, hört das auf.
Wir sagen, so steht es auch im Koalitionsvertrag, keine weiteren Aufnahmeprogramme aus Afghanistan und Syrien.
Frau Baas, was sagen Sie?
Ich kann nur sagen, es gibt bestehende Verträge. Und wir sind da zum Teil im Wort. Wir haben mit vielen zivilen Kräften in Afghanistan lange zusammengearbeitet. Und der deutsche Staat ist auch im Wort, diese Verträge einzuhalten. Und deshalb kann man nicht so einfach ausschließen, das ist auch eine rechtliche Frage, ob ich einfach alles abbrechen kann.
Das heißt, Sie sagen, wir können nicht ausschließen, dass es auch unter der neuen Regierung Aufnahmeprogramme, diese Flieger aus Afghanistan geben wird?
Ja, es gibt sicherlich auch mit unseren Bündnispartnern, wie gesagt, rechtliche Absprachen, die wir einzuhalten haben, es sei denn, man will das alles abbrechen. Da wäre ich vorsichtig zu sagen, dass gar nichts mehr stattfindet. Ich finde, der deutsche Staat ist da im Wort. Wir haben mit vielen Ortskräften vor Ort zusammengearbeitet, mit der Bundeswehr. So, und ich glaube, da sind wir uns aber gar nicht uneinig, wenn es um diese Menschen geht. Ich weiß, wo die Kritik im Moment herkommt. Es gab ja Recherchen, dass da auch Personen im Flieger saßen, die gar nicht mit der Bundesrepublik zusammengearbeitet haben. Das muss man sich sicherlich anschauen. Aber die mit uns zusammengearbeitet haben über viele Jahre, die quasi ihren Kopf auch hingehalten haben, dass man denen hilft und die unterstützt, das finde ich nach wie vor richtig. Und da gibt es auch rechtliche Voraussetzungen, die wir einzuhalten haben. Deshalb kann man nicht ausschließen, dass gar nichts mehr stattfindet.
Zurückweisungen an der Grenze.
Also erstmal zu dem Grundsatzprinzip. Wir haben vereinbart, Aufnahmeprogramme aus Syrien und Afghanistan zu beenden und gleichzeitig zuerst mal Gefährder, Straftäter nach Afghanistan zurückzubringen. Die Flugrichtung muss sich ändern. Und wenn sie das nicht täte, würde es nur den Falschen helfen.
Das heißt,
Sie
werden auch nach Afghanistan und Straftäter abschieben?
Ja, klar. Ist miteinander vereinbart.
Ja, klar. Frau Baas, ja, klar.
Es ist vereinbart, dass wir Gefährder und Straftäter abschieben.
Okay, so, dann Zurückweisung an der Grenze. In Abstimmung mit den Nachbarländern.
Also Zurückweisungen an der Grenze finden heute schon statt. Was neu ist, ist Zurückweisung von Menschen auch mit Asylgesuch an der Grenze. In Abstimmung, Friedrich Merz ist jetzt schon in Abstimmung mit unseren Nachbarländern, vor allem auch Polen, Frankreich, Österreich, mehr als es der aktuelle Bundeskanzler wahrscheinlich jemals war. Und deswegen werden wir das zügig nach Regierungsübernahme dann auch so machen können.
Das heißt, jemand kommt an die Grenze, sagt Asyl und wird erstmal zurückgewiesen.
Zurückgewiesen. zurück gewesen.
Was passiert mit dem?
Er ist ja offenkundig in einem sicheren Staat. Wir sind umgeben von sicheren Staaten.
Ich will was halt nicht mehr technisch verstehen.
Er kann nicht einreisen.
Ja, ja.
Es ist so, als wenn Ihnen am Frankfurter Flughafen jemand die Einreise verweigert.
Ja, ja, dann können Sie nicht, exakt. Das ist das Prinzip
Flughafen. Können Sie nicht ganz einreisen.
Genau, ganz genau. Frau Baas, läuft das?
Es findet ja jetzt schon statt an unseren Grenzen. Wir haben ja Grenzkontrollen.
Nee, aber das, worüber wir jetzt reden.
Ja, das findet auch schon statt. Ich nehme mal die Grenze zur Schweiz. Also es gibt gemeinsame Grenzkontrollen. Und deshalb haben wir drauf gedrungen, bei den langen Debatten, die wir dazu geführt haben, dass das in Abstimmung mit den europäischen Partnern sein müsste. Denn man kann ja kein Menschen-Ping-Pong spielen. Das sollten wir vermeiden. Sondern es geht ja darum, wenn jemand unsere Grenze betritt, zum Beispiel über die Schweiz, dass wir mit den Schweizer Polizeibeamten zusammen sagen, der kann nicht nach Deutschland, und die Schweizer sagen, gut, dann machen wir das Asylverfahren hier. Mhm. Also das ist die Absprache, so dass das Asylrecht nicht außer Kraft gesetzt wird, aber die Menschen, die jetzt nicht zu uns einreisen dürfen, aber zusammen mit der Schweiz abgestimmt, dann das Verfahren in der Schweiz zu Ende bringen.
Und das deshalb, machen wir das.
Deswegen haben wir gesagt, das wollen wir, wenn es geht, mit Tschechien, mit Polen, deshalb in Abstimmung. Immer in Abstimmung und nicht über deren Köpfe hinweg. Das ist wichtig.
Wenn es nicht über deren Köpfe hinweg ist, sie legen ja immer großen Wert darauf, dass es in Abstimmung ist, nicht Zustimmung. Machen wir mal diesen kleinen, feinen semantischen Unterschied. Wenn Sie sagen, das soll nicht über deren Köpfe hinweggehen, dann bedeutet das Zustimmung. Wir müssen das in Ordnung
finden. Das ist meine Auffassung.
Das ist das auch Ihre Auffassung?
Dass es nicht einfach nur gesagt hat, hallo, wir machen das jetzt. Ne, dass
genau,
wir irgendwie
das ist
so
der Unterschied.
Wir werden schon, natürlich.
Das ist ein Unterschied, weil ich glaube, wir beide sind durchaus auch Europäer und sagen, wir brauchen jetzt Europa stärker als je zuvor. Und das heißt, wenn wir uns jetzt untereinander an diesem Thema gemeinsame Grenzkontrollen zerstreiten, das bringt uns nicht weiter. Wir müssen eine europäische Lösung finden. Und das kann nur in Zustimmung und Abstimmung, welches Wort man auch immer nehmen will. Für mich heißt Abstimmung in diesem Vertrag
nicht über die Köpfe hinweg.
Nicht genau, über also die Köpfe
zuerst
hinweg.
Zuerst einmal braucht, glaube ich, haben wir wahrscheinlich auch eine gleiche Einschätzung, die Europäische Union mehr denn je ein handlungsfähiges Deutschland. Und ein Deutschland, das politisch in die völlige Instabilität gerät, weil die Politik der illegalen Migration keine Mehrheiten mehr hat, kann nicht gut sein für Europa. Alle unsere Nachbarn haben ein Interesse daran, dass illegale Migration nach Deutschland endet und diese Gesellschaft stabil bleibt. Was aber auch nicht gehen kann, ich war ja selbst auch in Warschau, Paris, Den Haag, habe Gespräche geführt in den letzten Monaten, wie andere auch, rund um diese Frage. Und das sehen die Partner ja auch ein, wenn man miteinander redet. Dass sozusagen alle das zulasten Deutschlands lösen. Also wenn ich dann höre, dann entsteht möglicherweise Unruhe in Polen. Die Alternative ist, es entsteht Unruhe in Deutschland. Das kann ja irgendwie auf Dauer nicht die Lösung sein, dass alle im Zweifel nach Deutschland weiterziehen. Und deswegen muss ja die Gesamtlösung an der EU-Außengrenze sein. Und da gibt es Initiativen von europäischen Staaten, Dänemark, übrigens unter sozialdemokratischer Führung, andere Staaten, die eben vor allem an der Außengrenze ansetzen beim Konzept sicherer Drittstaaten. Und da ist Deutschland bis jetzt im Bremserhäuschen und wir sollten mit in Führung gehen bei dieser europäischen Initiative. Weil eins, da sind wir uns ganz schnell einig, Zurückweisungen an der deutschen Grenze können nur ein Übergangsinstrument sein. Natürlich wollen wir die europäische Außengrenze sichern. Darum geht es im Kern.
In dem Zusammenhang interessant, der berühmte Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, der steht ja eigentlich so mehr oder weniger im Koalitionsvertrag, ne?
Weniger.
Das kann man so und so sehen. Ich
nein,
lese
also
das,
wir sind uns...
ich lese das, Frau Basse, ganz kurz die Frage. Ich lese das und denke, bemerkenswert, da wurde, als das im Bundestag zur Abstimmung stand, vor der Wahl, wurde der große epische Kampf gegen rechts ausgerufen. Und ich nehme das auch jedem ab, wenn das seine feste Überzeugung ist. Wenn das dann aber jetzt fast genauso, fast identisch im Koalitionsvertrag drinsteht, dann kriegt man als Bürger natürlich das Gefühl, ach, war dann doch nur Wahlkampf.
Nee, aber
Sie weil sagen, der Kampf gegen rechts muss ja dann auch nach der Wahl stattfinden.
Ja, der sollte vor und der sollte immer stattfinden, auch nach der Wahl. Aber Sie sagen das richtige Wort fast. Uns war wichtig, dass die Initiative, die in Europa gerade von Jens Spahn ja auch angesprochen wurde, dass die Außengrenzen geschützt sind. Da waren wir immer bei dem sogenannten GEAS-Gesetz, haben wir als Sozialdemokraten immer mitgemacht. Und wie gesagt, wir haben das auch unterstützt, weil wir das für richtig halten. Der Schutz muss an den Außengrenzen stattfinden. Und bei den Zurückweisen an den Grenzen war uns eben, was wir gerade besprochen haben, dieses Wort in Abstimmung. Also nicht einfach an Grenzkontrollen auf deutscher Seite und die Leute zurückschieben, sondern zu sagen, wir machen das in Abstimmung mit den Partnerländern, weil wir Europa als starke Kraft auch bei der Bekämpfung der illegalen oder der irregulären Migration eben auch brauchen. So, und deshalb ist es fast Und wir, natürlich ist es auch ein schwieriges Thema für Sozialdemokraten, aber auch wir haben uns auf die Union zubewegt bei dem Thema, weil wir gemeinsam diese Koalition auch, ja, gemeinsam dieses Thema auch in dieser Koalition angehen wollen. Das ist uns wichtig, aber immer in Abstimmung in Europa und keine nationale Alleingänge. Das war uns wichtig.
Das heißt, bei keiner Zustimmung wird es schwierig. Das ist das, was es übersetzt heißt. Mindestlohn. Kommt oder kommt nicht?
Wir haben gemeinsam miteinander vereinbart, dass der Mindestlohn weiterhin von der Mindestlohnkommission, da sind Gewerkschaften und Arbeitgeber, eine unparteiische Vorsitzende, festgelegt wird mit Blick auf die Tariflohnentwicklung. Es gibt einige andere Kriterien, die alle zu berücksichtigen sind. Und im Rahmen dessen wird der Mindestlohn sich in den nächsten Jahren entwickeln. Und er wird in absehbarer Zeit 15 Euro erreichen. Das liegt einfach schon in der Lohnentwicklung drin. Die Frage ist, wann? Und ich würde uns einfach empfehlen, wir lassen das die Mindestlohnkommission festlegen, weil das ist, wie gesagt, gemeinsame Auffassung, dass es dahin gehört.
Sehen Sie auch so, Frau Baas?
Ja, also ist ja so vereinbart. Wir gehen davon aus, dass er tatsächlich irgendwo bei 15%.
Wann wird das kommen, wenn Sie sagen, in absehbarer Zeit?
26 ist so das Ziel. Okay. Also wenn ich die Lohnentwicklung sehe, die Tarifentwicklung, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dann wird er dann wahrscheinlich bei diesen 60% wird er so in 26 die 15 erreichen. Es mag es 14,59 Euro sein, aber er wird in die Richtung gehen, da bin ich fest
und
überzeugt.
Eine allerletzte Frage noch, Herr Spahn, Sie sagten Sozialsysteme. Das ist ja das, was Carsten Lindemann immer einfordert. Da sind wir sozusagen wieder am Anfang. Wir müssen daran, weil die Systeme sonst irgendwann kollabieren. Für nichts gibt Deutschland mehr Geld aus als für die Rente. Sie sagen, da haben wir eine Riesenbaustelle. Warum kriegen wir die nicht gelöst? Ich verstehe, dass das politisch heikel ist. Ich verstehe auch, dass man gerade in der jetzigen Phase, in der Sie zu Recht sagen, da geht's jetzt gerade um was. Jetzt können wir nicht noch zusätzlich irgendwo was anzünden und Unruhe ins Land bringen, weil wir uns dann mit Rentnerinnen und Rentnern anlegen, die ja ihr Leben lang hart gearbeitet haben, um jetzt die Rente zu kriegen, die sie dann auch wohlverdient genießen. Aber wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass die Systeme irgendwann nicht mehr funktionieren. Das heißt, wie lösen wir das?
Das eigentliche Problem ist ja, sie funktionieren irgendwann nur noch, wenn der Beitrag enorm gestiegen ist. Und er wird in dieser Legislatur, in den nächsten 4 Jahren, wenn wir nichts tun sollten, 45% plus minus erreichen. 45. Das wäre ein Höchstwert, weil in der Rentenentwicklung ist das absehbar, in der Kranken-, in der Pflegeversicherung, die sind jetzt schon auf Kante genäht. Es ist ein dringender Bedarf da. Und ich denke, wir haben gemeinsames Verständnis auch in den Koalitionsverhandlungen sehr deutlich geworden, dass das ist ja brutto von netto. Diese 45 Prozent sind vor allem auch für die Arbeitnehmer weniger netto.
Generationengerechtigkeit.
Die Frage der Generationengerechtigkeit. Und wir haben ein gemeinsames Verständnis, dass wir das nicht einfach so passieren lassen können, dass sie immer mehr zahlen müssen, die arbeitende Mitte im Land. Und jetzt ist die Frage, und dafür haben wir miteinander Kommission. Ich weiß ja, alle sagen jetzt Kommission. Aber wissen Sie, die Wahrheit ist, so ein richtiges Konzept, das auch miteinander mehrheitsfähig ist, das liegt halt aktuell nicht auf dem Tisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns jetzt im Schnellen auf Wachstum, Sicherheit, Verteidigung und Migration. Aber wir werden für diese Themen, es gab mal die Herzog, die Rürup-Kommission, die Älteren erinnern sich vielleicht, die anschließend zu sehr grundsätzlichen Reformen geführt haben in Deutschland. Da hat Ulla Schmidt übrigens sich sehr große Verdienste, die frühere Gesundheits- und Sozialministerin der SPD, sehr große Verdienste erworben. Und aus meiner Sicht brauchen wir genau das Gleiche. Kommissionen, die uns Vorschläge machen, wie wir das in Zukunft finanzieren.
Das große
idealerweise
Ganze.
Noch bis Anfang nächsten Jahres, sodass wir dann auch in der Mitte der Legislatur in die Umsetzung kommen. Wir können diese Beiträge nicht einfach steigen lassen.
Sehen Sie auch so, Frau Baas? Wir können das nicht so laufen lassen. Und das wird unangenehm werden. Ne? Das wird nicht schön werden für den einen oder anderen, den es betrifft.
Also zum einen müssen wir gucken, dass die in Rente gehen, auch, ich meine, es gibt nicht viele, die auch noch eine Zusatzrente, das kann ich mir vielleicht mit meinem Gehalt irgendwie leisten, aber viele können das nicht.
Ja,
das heißt, für viele Menschen ist die gesetzliche Rente das Einzige, was sie am Ende eines langen Arbeitslebens haben. Das müssen wir absichern. Deswegen bin ich nach wie vor, das ist auch nicht gegen eine nächste Generation, sondern die haben auch nichts davon, wenn ihre Eltern am Ende mit ihrem Geld nicht auskommen, wenn sie nach einem langen Arbeitsleben in Rente gehen. Aber das trotzdem steht uns bevor, uns generell mit dem Generationenvertrag zu befassen. Das heißt, wir haben ja die Krux in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern ist es ja so, dass wir immer noch diese zwei Paralleluniversen haben, dass ja nicht alle in ein System einzahlen. Genau. Das würde schon sehr helfen, wenn alle Berufstätigen, Erwerbstätigen...
Also auch Beamte, einfach
ja,
alle.
Das, ich weiß, das ist ein Kraftakt und das ist auch nicht einfach. Oder auch Selbstständige sein. Es gibt so zum viele Beispiel. Eigene Versorgungswerke. Da kann man auch drüber nachdenken, ob man die einen oder anderen auch zusammenführen kann. Also es sind große Baustellen. Die andere Frage, Riester... Da habe ich so meine Bedenken, aber auch dieses Thema müssen wir angehen, ob es okay. etwas bringt, eben auch über private Zusatzbereiche etwas zu tun. Aber Riester hat nun mal die Erfahrung gezeigt, dass viele, die es eigentlich hätten machen sollen, nicht gemacht haben.
Okay.
Und die Lücke bleibt. Ja. Deshalb finde ich es richtig, dass wir uns auf eine Kommission, weil da so viele offene okay. Fragen sind, nur die muss dann auch zur Mitte der Legislatur zu ersten Ergebnissen kommen. Es darf jetzt auch nicht ewig darum gehen.
Mit der Bitte um kurze Antwort für die CDU, machbar, auch Beamte, Selbstständige, alle mit rein?
Ich halte jedenfalls in dieser Diskussion nichts davon, jetzt schon wieder die Stoppsignale überall hinzustellen. Wir okay. sollten beide Seiten dann aber auch offen schauen auf die Themen, von der Kapitaldeckung bis zur Verbreiterung.
Also, gutes Schlusswort. Danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.